bin ja mittlerweile in ein Alter gekommen, wo ich denke, das darf ich jetzt mal sagen, hey, ich bin mega stolz auf euch, dass ihr so eine gute Musik macht und dass ihr uns anleitet hier in der Lobpreiszeit. Ich finde es klasse, so dass ihr immer wieder probt. Genau. Vielen, vielen Dank. Das tut echt gut. Metal, und ich freue mich so mit dem Bass, du hast es schon langsam richtig drauf, gell? So, du hast ja bei Null angefangen, ne? Und dann habt ihr im IG-Raum geprobt immer, ich glaube mit dem Severin und so, und wir mussten uns das anhören über ein paar Wochen und Monate. Nein, vielen Dank. Nein, das ist echt schön, ich genieße das sehr. Es war auf einer Klassenfahrt, ich weiß nicht genau, in welchem Schuljahr es war. Ich war auf jeden Fall noch sehr jung und dumm. Und es war auf einer Klassenfahrt und es war ein anstrengender Tag voller Besuche in Museen und mehr oder weniger spannenden Dingen, die man dann so sich anschaut, Bildungsreise. Und so landeten wir, wie kann es anders sein, so am Abend im McDonald's. Und im McDonald's, da waren wir dann so an der Theke und ich bestellte mir mein Big Mac Menü oder was das dann war. Und setzte mich wieder hin und so, während dem Essen kam mir plötzlich eine grandiose Idee, wie ich den Coolness-Faktor in meiner Klasse irgendwie steigern könnte, also meinen Coolness-Faktor, gell? Und so habe ich dann gesagt, Leute, jetzt passt mal auf, die mit mir am Tisch waren, habe mir so ein Haar rausgerissen und habe das so in dem letzten Rest von dem Burger reingelegt, Burger wieder zusammen und bin zur Theke marschiert, so empört. Und habe gesagt, hey, hier ist ein Haar drin, das gibt's ja gar nicht. Und der Bediener, der guckte mich schon so skeptisch an, sagte aber nicht viel und überreichte mir dann einen neuen Burger. Ja, so richtig stolz auf meine Errungenschaft bin ich dann zurückgestiefelt zu dem Tisch und ich wurde einen kurzen Moment richtig gefeiert. Aber das achte Gebot hatte ich definitiv übertreten. 2. Mose 20, Vers 15, du sollst nicht stehlen. Jetzt könnten wir natürlich diese Predigt beginnen mit irgendwelchen Investmentbanker, die völlig mit einem übersteigerten Ego die Pensionsgelder von Tausenden verzocken und die Ersparnisse so auf den Kopf hauen. Damit könnten wir beginnen. Ich möchte aber mal versuchen, heute anders zu beginnen. Und zwar mit unserer Vorstellungskraft. Moment. Hier. Jetzt habe ich ein bisschen was übersprungen. Genau. Mit unserer Vorstellungskraft. Du sollst nicht stehlen. Stell dir einmal vor, wir würden in einer Gesellschaft, in einem Land und vielleicht sogar, wenn deine Vorstellungskraft das zulässt, in einer Welt leben, wo niemand mehr stiehlt. Keiner stiehlt. Kein Auto, kein Haus und kein Spind müssen mehr abgeschlossen werden. Alarmanlagen, Überwachungskameras, bruchfeste Schaufenster, Safes oder Schließfächer verschwinden immer mehr aus dem öffentlichen Leben. Viele Sicherheitsdienste braucht es nicht mehr und sie werden überflüssig. Arbeitgeber wertschätzen ihre Mitarbeiter und bezahlen ordentliche Löhne. Angestellte arbeiten wirklich in der bezahlten Zeit und verschwenden sie nicht einfach. Die Leute sind darum bemüht, ihre Steuern zu zahlen, anstatt Schlupflöcher dafür zu suchen. Geld wird ohne Zinsen verliehen. Aber niemand nutzt das schamlos aus, sondern bemüht sich ehrlich, dieses Geld wieder zurückzubezahlen. Klingt schön, oder? Das sind übrigens alles Aussagen aus der Bibel und deren Anwendung. Jetzt kann der ein oder andere vielleicht sagen, ja, das geht ja überhaupt nicht. Wie soll das denn bitteschön funktionieren? Und ich sage, stimmt. Du hast völlig recht. Unsere Gesellschaft würde im Chaos versinken, wenn wir alle Schließfächer und alle Schlösser und Alarmanlagen auf einen Schlag entfernen würden. Aber wie geht das denn? Warum geht es nicht? Und wie könnte es funktionieren? Vor allen Dingen, was ist mein Part in dieser Vorstellung, in diesem Ganzen? Die Bibel ist da sehr eindeutig. Um dieses Gebot einhalten zu können, brauchen wir ein neues Verständnis und ein neues Verhältnis zu Besitz. Und darum soll es gehen. Der Volksmund sagt ja, über Geld spricht man nicht, das hat man, gell? Die Bibel ist da ganz anders. Tatsächlich widmet die Bibel über 2000, ich glaube sogar 2500 Verse dem Thema Besitz und dem Umgang damit. Es ist sogar mehr als Himmel und Hölle zusammengenommen, als das, was die Bibel über Himmel und Hölle zusammengenommen sagt. Jesus verwendet einen Großteil seiner Predigt diesem Thema. Und einer dieser Stellen finden wir in Markus Kapitel 10. In Markus Kapitel 10, ich habe den Text, glaube ich, sogar hier vorne drauf. Genau. In Markus Kapitel 10 kommt ein junger Mann zu Jesus und sagt, Jesus, ich möchte gerne dir folgen. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus antwortet tatsächlich mit unserem Gebot. Da heißt es dann ab Vers 19, du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemand um das Seine bringen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der junge Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eines fehlt dir noch, geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese, dann fährt's mir irgendwie so in die Knochen. Und in unserem Thema merken wir, Jesus antwortet mit den Geboten, über die wir ja reden, die 10 besten für ein gelingendes Leben. Und der junge Mann sagt, hey, das habe ich alles getan, gell? Aber dann legt Jesus den Finger genau in diese wunde Stelle, um die es geht. Und er zeigt mit seiner Antwort, es geht um ein neues Verständnis und ein neues Verhältnis zu Besitz. Es geht nicht nur darum, Menschen nichts wegzunehmen, es geht um eine Herzenshaltung. Als Jesus von der bloßen Einhaltung der Gebote zu diesem jungen Vorzeigegläubigen gesprochen hat, dann war das noch kein Problem. Aber als er auf die Herzensebene wechselte, dann bekam der junge Mann wirklich Schwierigkeiten, weil er merkte, die Herzenseinstellung entspricht nicht dem, was Gott eigentlich mit diesem Gebot meinte. Ich möchte versuchen, heute Morgen mit uns zusammen diesen Gedanken zu vertiefen und zu entfalten. Um welches neue Verhältnis zum Thema Besitz und Geld geht es denn? Und ich möchte das anhand von Sprüche 3, die Verse 9 und 10 machen und aus diesen zwei Versen drei Grundprinzipien herausnehmen und herausarbeiten für uns heute. Sprüche 3, Verse 9 und 10, das können wir mal mit aufschlagen. Seite 472. Dort heißt es, ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Sprüche 3, 9 und 10. Drei Grundprinzipien heute Morgen für ein neues, für ein verändertes Verhältnis zu unserem Besitz. Das erste Grundprinzip lautet, Geld ist ein Werkzeug, mehr nicht. Mehr nicht. Es gibt viele Christen, die sagen ja, Geld ist einfach was Schlechtes. Geld ist so verdorben, Geld ist so daneben, dass am besten so wenig wie möglich mit Geld zu tun haben. Geld ist einfach schlecht. Und manche begründen das sogar mit 1. Timotheus 6, Vers 10, wo es heißt: Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Da steht's doch, oder? Geld ist was Schlechtes. Aber diejenigen, die das behaupten, lesen nicht genau. Hier steht, die Liebe zum Geld ist diese bittere Wurzel, ist diese Wurzel, die nur alles erdenklich Böse hervorbringt. Und die Geldgier ist es, was Menschen zu Fall bringt. Und was sie eine bittere, wie steht es da, bitteres Leid über sie bringt. Geld an sich ist neutral. Geld ist ein Werkzeug, weder gut noch schlecht. Geld ist neutral, weder gut noch böse. Unser Umgang mit Geld und mit unserem Besitz, das macht es entweder gut oder schlecht. Schaut, ein Hammer ist nur ein Werkzeug. Hau ich damit einen Nagel in die Wand oder in einen Balken oder Brett, ist es gut. Versuche ich damit meine Zähne zu reinigen, ist es nicht so gut. Da kommen große Kosten und bitteres Leid über mich, wenn ich den Hammer dafür falsch benutze. Geld ist ein Werkzeug und deswegen ist es neutral. Aber Geld wird immer eine Auswirkung auf meine Beziehung zu Gott haben. Man kann es in diesem Satz zusammenfassen: Worship God and use money, or worship money and use God. Bete Gott an und benutze Geld. Oder bete Geld an und benutze Gott. Schau, wenn wir beginnen, Besitz und Geld anzubeten, dass dieses neutrale Werkzeug zu dem Höchsten zu erheben, dann wird das immer dazu führen, dass wir beginnen werden, Gott zu benutzen. Es wird dahin führen, dass wir zuerst das, was Gott gibt, seine Gaben suchen, statt den Geber der Gaben. Es wird immer dazu führen, dass wir Gott benutzen, für unsere Zwecke missbrauchen wollen. Er ist dann plötzlich zuständig dafür, dass sich meine Pläne erfüllen. Er ist plötzlich zuständig dafür, dass ich bekomme, was ich will. Jetzt haben wir es aber mit einem absolut liebevollen und guten Gott zu tun, der ganz genau weiß, wenn wir das machen, wenn wir Geld anbeten, worship money, dann stürzen wir uns in tiefes Leid. Denn wer sich daran hängt, an Geld und Besitz, der wird von Verlustängsten geplagt werden, Groll und Neid werden auftauchen in der Familie und es wird sich nur noch darum drehen. Gott ist liebevoll und er ist gut und er gibt uns Leitplanken und er möchte uns befreien von dieser Herrschaft des Geldes, und deswegen ist Gott so gut, dass er uns manchmal Dinge nicht gelingen lässt. Dass er unsere Pläne durchkreuzt. Dass er die Finanzen gar nicht immer so rosig dastehen lässt. Er möchte nämlich dieses Hindernis aus dem Weg räumen, dass wir ihn suchen anstatt seine Gaben. Dass wir zuerst ihn suchen. Vielleicht können diese drei Fragen dir etwas helfen, Licht in dieses Thema zu bringen. Was löst eine größere Freude bei dir aus? Eine neue Anschaffung oder die Freundschaft mit Jesus? Was lässt dein Herz höher schlagen? Die Nachricht über eine Rückzahlung oder die liebevolle Annahme Gottes? Was brennt dir mehr unter den Nägeln und du kannst es nicht abwarten, jemandem zu erzählen? Die frisch gebuchten Ferien oder eine neue Entdeckung in Gottes Wort? In diesem Sinne funktioniert Geld wie ein Fenster in unser Herz. Wie wir mit Geld umgehen, wofür wir es ausgeben, wie wir es horten, zeigt uns, was wir wirklich in unserem Herzen als wertvoll erachten. Geld ist ein Werkzeug. Wofür? Um zu zeigen, wie unendlich wertvoll Gott ist. Wir können mit unserem Besitz, mit unserem Geld zeigen, wie wertvoll Gott uns ist. Und das führt mich zum zweiten Grundprinzip. Geld muss Gott ehren, immer. Da heißt es in Vers 9, ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Wie kann ich das aber machen? Wie kann ich Gott ehren mit meinem Geld? Und hier in Vers 9 heißt es, wir sollen Gott ehren mit den Erstlingen all meines Einkommens. Und dieser Begriff Erstlinge bezeichnet nicht nur das Erste, sondern auch das Beste. Erstlingsfrucht, so diese Formulierung gibt es wieder, immer wieder, auch im Alten Testament, das bedeutet die ersten Früchte, die entstehen, der erste reife Apfel, die erste reife Weintrauben, Rebe pflücke ich ab und gib sie Gott. Das ist ja etwas, worauf der Bauer sich gefreut hat, oder? Er hat darauf hingearbeitet, er hat investiert, er hat so viel Schweiß und Energie aufgebracht, damit das entstehen kann. Und dann nimmt er das Erste und gibt es Gott. Er gibt es ihm, er legt es ihm hin. Die Erstlinge sind auch das Beste. Wie kann ich Gott also ehren mit dem Erstling von meinem Einkommen? Das bedeutet nicht, dass ich Gott das gebe, was übrig bleibt. Nicht einfach nur, nachdem ich alle meine Pläne durchgezogen habe und dann am Ende des Monats sage, was bleibt übrig? Okay, das kann ich vielleicht noch geben. Ach nee, ich muss ja noch sparen. Ja, gibt heute diesen Monat nichts. Oder? Gott zu ehren mit dem Erstling bedeutet nicht, oh, jetzt habe ich 3 Jahre lang dieselben Schuhe angezogen, die sind völlig ausgelatscht, aber ich spende sie. Herr Jesus, für dein Reich. Ich habe vor kurzem eine Geschichte gelesen von einem Ehepaar, das sich ein neues Klavier anschaffen wollte. Und dann haben sie ein neues Klavier gekauft für zu Hause und haben gesagt, hey, das alte Klavier, das spenden wir der Gemeinde, die brauchen das. Und alle waren dankbar und haben sich gefreut und haben dieses Klavier aufgestellt. Und es vergingen ein paar Wochen, bis sich dieses Ehepaar überlegt hat, Moment mal, was machen wir da eigentlich? Wir geben Gott das, was übrig bleibt. Das ist doch nicht würdig für ihn. Und haben sie wieder in der Gemeinde angeklopft und haben gesagt, wir müssen tauschen. Ihr bekommt unser neues Klavier, wir nehmen das alte wieder zurück. Es geht ja doch noch. Gott zu ehren mit den Erstlingen meines Einkommens. Das bedeutet, ich budgetiere diesen Posten als erstes. Ich mache erst einmal klar, das möchte ich Gott geben. Das ist für mich ein fester Wert, das gebe ich Gott. Und dann schaue ich weiter, wie das mit den ganzen anderen Posten gelingt. Ich budgetiere das als erstes. Es bedeutet, ich gebe ihm das Filetstück. Das bedeutet, dass ich ihm den Erstlingen meines Einkommens ehre. Was bedeutet das für die Zeit? Dass ich Gott nicht nur die Zeit gebe, nachdem so mein Tag durch ist und meine Energie und meine Leidenschaft völlig am Boden ist und so der letzte Funken, so die letzten 2% des Akkus widme ich jetzt noch Jesus, um irgendwie noch ein Gespräch mit ihm zu haben. Nein, es bedeutet, ich nehme die Zeit, wo ich am aufnahmefähigsten bin, wo ich wach bin, wo ich da bin, wo ich Ruhe habe, das Filetstück des Tages, das gebe ich Gott. Das bedeutet, ihn zu ehren mit den Erstlingen meines Einkommens. Es ist nicht die Zeit, wo eine Gehirnhälfte bereits schon am Schlafen ist, sondern das Filetstück. Aber um das einordnen zu können, brauchen wir einen Rahmen. Und ich möchte beginnen mit Psalm 24, 1. Dort heißt es, die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Gott gehört alles, nicht nur 10%. Ihm gehören 100%. Alles. Ich meinte, ich habe eben ein paar Schweißperlen gesehen. Vielleicht rutscht jetzt der ein oder andere unruhig auf seinem Stuhl hin und her und sagt sich, ach du meine Güte, mehr als 10%, wie ihm gehört alles. Ist das jetzt ein Aufruf zur Armut? Also in der Kirchengeschichte hat es das wirklich gegeben. Es gab Bettelorden, die haben gesagt, Gott gehört alles und haben alles veräußert und sind betteln gegangen. Wenn das jeder machen würde, könnten die Bettler auch nicht mehr existieren, gell? Ganz nebenbei bemerkt. Nein, es geht um eine Haltung des Herzens. Gott gehört alles. Ihm gehört die ganze Erde und alles, was darauf lebt. Was bedeutet das für unser Verhältnis zu Besitz und Geld? Ich bin Treuhänder. Es gehört mir gar nicht. Es ist nicht mein Geld. Es ist nicht meine Zeit, nicht meine Kraft. Ich bin Verwalter. Wir dürfen dieses Geld treuhänderisch verwalten. In seinem Sinne. So wie er es möchte. Mein Umgang mit Geld, Besitz, Zeit, Energie und Leidenschaft kann ausdrücken, dass es alles Gott gehört. Dass es darum geht, ihn zu ehren und ihn groß zu machen. Geld muss Gott ehren, immer. Und jetzt sind wir natürlich wieder an dieser Stelle angekommen, bei den 10 Geboten, wo es nicht darum geht, einfach irgendwelchen Geboten und Gesetzen, also einer Religion zu folgen, sondern es geht um die Beziehung zu Jesus. Es geht darum, die Freundschaft zu Jesus zu vertiefen, sein Herz zu spüren. Was kann das bedeuten für meinen Umgang mit Geld? Das kann bedeuten, dass ich mal in meinem treuhänderischen Wirken weniger gebe, mal viel mehr als 10%. Es geht nicht um die Prozente. Es geht nicht darum, bloße Gesetzmäßigkeiten zu erfüllen. Mal werde ich alles geben, mal werde ich Dinge einfach genießen können, aber niemals in dieser Haltung, das habe ich mir verdient. Das ist jetzt meins, mein Schatz. Diese Haltung gehört nicht da hinein. Und genau das führt mich zu dem letzten Grundprinzip, das wir hier in Sprüche 3 finden, nämlich in Vers 10. Das dritte Grundprinzip lautet, von Jesus lernen für hier und heute. Sprüche 3, Vers 10. So werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Schau, vielleicht sitzt du heute hier und denkst, schön wär's. Schön wär's. Das würde ich gerne erleben. Dass es einfach mal läuft. Dass da einfach mal die Scheunen voll werden. So dieses Bild für dass es gelingt. Dass das Einkommen stimmt. Wir werden das an einer anderen Stelle vertiefen. Ich kann heute Morgen leider nicht darauf näher eingehen. Aber das dieses Denken, dieses, wenn ich nur genug glaube, wenn ich in diesem Verhältnis zu Gott lebe, dann wird Besitz mir einfach zufließen, da wird der Geldfluss, der Geldhahn einfach immer offen stehen. Das hat zu unglaublicher Not geführt. Und das ist einfach ein radikales Missverstehen von Aussagen der Bibel, der Gesamtaussage der Bibel, aber das zu einem anderen Zeitpunkt mehr. Was möchte dieser Vers uns sagen, von Jesus lernen für hier und heute? Dieser Vers möchte sagen, achte auf den Gewinn, sei berechnend. Geh mit deinem Besitz nicht kopflos um, sondern kalkuliere gut. Und was sagt Jesus über unseren Gewinn? Matthäus 6, Vers 19 und 20. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Wenn es darum geht, sei berechnend, achte auf den Gewinn, dann sagt Jesus, ja, mach das. Denk darüber nach, wo dein Gewinn, wo dein Reichtum, dein Schatz 100-fach vermehrt wird, auf dich wartet und wo keine Inflation, wo keine Misswirtschaft, wo kein schlechtes Investment diesen Besitz schmälern kann. Auf Gottes neuer Welt gilt dieser Besitz tatsächlich auch materiell. Es ist dieses Bild, stell dir mal vor, ich würde zu dir kommen und sagen, hey, ich erwarte von dir, dass du jetzt ein Studium machst. 5 Jahre strengst du dich an. Und nach diesen 5 Jahren gebe ich dir 20 Millionen Franken. 20 Millionen Franken. Ich habe den Betrag ein bisschen aufgerechnet, weil wir ja in der Schweiz sind, gell? In Deutschland würde es mit 1 Million schon funktionieren. Ich gebe dir 20 Millionen Franken. Wie gehst du durch deine Studienzeit? Klar, Prüfungen müssen sein. Du denkst, ja, ja, gut, ich nehme das jetzt auf mich, ich pauke da, aber ich weiß, was auf mich wartet. Hey, wenn ich das durchziehe, bin ich in Sicherheit. Dann bin ich safe. Dann ist alles gut. Wenn ich diese Zeit jetzt hier durchmache und diese Lektion durchmache, dann wird es mir gut gehen. Das Versprechen ist sicher. Schaut, das ist die Perspektive, die die Bibel uns an die Hand gibt. Und sie sagt, investiere in Gottes Reich, investiere in Gottes neue Welt. Und du bist safe. Und du bist sicher. Und du wirst diesen Reichtum genießen dürfen. Es wird vervielfältigt. Es heißt sogar, dass kein Glas Wasser, das ich weitergebe, unbelohnt bleiben wird. Was für ein geniales Bild. Alles, was ich hier um Jesu Willen gebe, wird vervielfältigt als Gewinn im Himmel angerechnet. Und wir werden es ewig genießen können. Ein Vers später danach, in Vers 21, sagt Jesus uns sogar den Weg, wie das gehen kann. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Mache das Geld, das dir zur Verfügung steht, zu deinem Reiseführer zu Jesus. Schaut, immer wieder begegne ich Leuten und die sagen, ah, ich würde Jesus gerne viel mehr erleben. Ich würde gerne näher an ihm dran sein und ich würde gerne mehr erfahren, wie er ist und Sachen mit ihm erleben. Ganz einfaches Beispiel. Mach dein Geld zu deinem Reiseführer zu Jesu Herz. Du willst Jesus mehr erleben, dann gebe. Du willst mehr auf Gottes Herz ausgerichtet sein, gebe. Gebe und erlebe, dass sich dein Herz zu Gott erhebe. Das kann man so als Merksatz mitnehmen. Da, wo dein Herz ist, da, wo dein Schatz ist, wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Lass doch einfach dein Herz diesem Schatz folgen. Und wenn du ihn bei Jesus platzieren möchtest, dann wird dein Herz diesem Schatz folgen. Gott will deine Freiheit. Deine Freiheit von der Herrschaft des Geldes. Und er will das brechen in deinem Leben, aber das geht nur durch das Geben. Wenn wir geben, steigen wir selber vom Thron und lassen Jesus Platz nehmen. Wir drücken ganz konkret aus, dass wir unser Leben und unsere Versorgung an ihn binden. So wird die Herrschaft des Geldes gebrochen. Und wer an dieser Stelle gehorsam lernt, erfährt, wie genial Gott versorgt. Und ich bin mir sicher, dass viele hier in diesem Raum sitzen, die genau das erlebt haben. Die erlebt haben, wie Gott versorgt, wie er durchträgt und wie er hilft. Und wir haben das selber erlebt, jetzt mit unserem Familienprojekt, mit diesem Marathon in Kenia, was Tanja macht. Durch euch. Ihr wart Gottes Werkzeuge bei der Versorgung. Und das ist genial. Das ist genial. Ich habe es schon beim Gebetsabend jetzt am Dienstag erzählt. Ich war diese Woche war ich beim Friseur mit unseren Kindern. Ich hoffe, man sieht es noch einigermaßen. Und die Fehler sind rausgewachsen, gell? Also, und ich war beim Friseur und er schneidet mir die Haare und ich erzähle ihm von diesem Projekt und habe mir überhaupt nichts dabei gedacht. Ich erzähle ihm einfach, weil er gefragt hat, was bei uns so los ist. Und dann geht es ans Bezahlen. Und dann tippt er auf seinem Taschenrechner und sagt, ja, so und so viel. Und dann hält er inne und ich kram schon das Geld raus und sagt, ach, weißt du was? Nimm das doch für diesen Lauf. Ich so, was? Er ist Moslem, hat mit Gott überhaupt nichts am Hut, und sagt da plötzlich, nein, nimm das für den Lauf. Das ist großartig. wir mussten Gott so Danke sagen dafür, für diesen Händedruck, den er da gibt. Die Frage bleibt aber, warum nennen wir dieses Grundprinzip von Jesus lernen für hier und heute? Aufgrund von diesem Bibelvers, 2. Korinther 8, Vers 9. Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Jesus wurde arm, ja, er verließ diese ewige, wunderbare, vollkommene Beziehung und Gemeinschaft des Vaters. Er verließ den Himmel für uns. Er ging ans Kreuz, hat sich anspucken und schlagen und ausgrenzen lassen, auslachen lassen und hat sogar die Trennung mit dem Vater in Kauf genommen. Um was? Um die Gemeinde zu gewinnen. Um dich und mich zu gewinnen. Und weil er bereit war zu geben, arm zu werden für ein größeres Ziel, so dürfen wir von ihm lernen und sagen, Jesus, ich bin auch bereit zu geben, um etwas viel Größeres zu gewinnen, nämlich den Himmel selbst. Schaut, ich war damals schon gläubig, als ich da diesen Big Mac verunstaltet habe, um mir einen neuen zu holen. Und es war genau dieser Gedanke, dass Jesus für mich bereit war, ans Kreuz zu gehen, und ich dachte mir, Boris, und du kannst nicht einen zweiten Burger bezahlen, nur weil du Hunger hast? Du bist zu geizig, um das zu geben, und versuchst das auf so einer blöden Masche? Da bin ich wieder zur Theke gegangen, habe gesagt, hey, ich muss mich bei euch entschuldigen, das Haar war von mir. Ich möchte den Burger gerne bezahlen. Der Verkäufer, der lachte, winkte ab, sagt, hey, ich bin nicht doof. Ich weiß schon, dass das dein Haar war. Aber ich find's gut, dass du gekommen bist. Aber ist geschenkt. Geh ruhig. Du sollst nicht stehlen. Dieses Gebot können wir nur einhalten, wenn wir uns eine neue Beziehung, ein neues Verhältnis und ein neues Verständnis zu unserem Besitz und zu unserem Geld aneignen. Aber wenn das passiert, dann werden wir zu großzügigen Menschen. Und ich erlebe das ja von euch auch. Schaut, ich stehe ja hier als einer, der versorgt wird von Gott. Und er benutzt euch als Gemeinde dazu. Und ich staune, wie gut er das macht. Und bin einfach froh. Und dann möchte ich euch an dieser Stelle ein Kompliment ausdrücken, dass ihr das tut, dass ihr bereit seid, in die Gemeinde zu geben, um in Gottes Reich zu investieren. Das ist großartig und das ist etwas Gutes. Und wer von Jesus lernt, was er gemacht hat, der wird sagen, dann ist es doch ein Kleines, was ich tun kann. Dann will ich mit meinem Geld gut, treuhänderisch und großzügig umgehen. Ich möchte geben und ihn ehren mit den Erstlingen meines Einkommens, damit die Herrschaft des Geldes über meinem Leben gebrochen wird. Und ist es nicht interessant, dass es die gleiche Haltung ist, mit der wir geben und mit der wir Gott anbeten? Das ist die gleiche Körperhaltung. Ich gebe mit dieser geöffneten Hand und erlebe, wie Gott zurückgibt, wie er versorgt. Gott lehnt sich sogar richtig weit aus dem Fenster in diesem Bereich und er sagt, prüft mich, ob ich zu meinem Wort stehe, prüft mich. Gebe und erlebe, dass sich dein Herz zu Gott erhebe. Amen.